Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Ja, am sonnigen Sonntag hat Kerstin doch sehr schön erklärt eben.
Ach, du strahlst wie eine Sonne.
Ja?
Oder ist es das Müllmann-Outfit? In Orange.
Patricia.
Herzlich willkommen bei den Sonntagsfahrern. In den folgenden 2 Stunden geht es bei uns passend zum Radio 1 Elektroautoversuch auch jede Menge um Elektro. Du als Autopapst bist ja auch eine Woche lang Test gefahren. Sag mal kurz schon mal, wie es war.
Ich kann es wieder besser hören. Der Krach um mich herum war wie abgeschaltet. Ja, also es war faszinierend auf der einen Seite und enervierend auf der anderen.
Na, wir erfahren gleich noch mehr davon. Wir sprechen auch über die Zukunftsfähigkeit der ganzen E-Schose und lassen uns erklären, was ein Elektrolasten-Schwerlastenrad ist. Haben Autonews natürlich auch Audienzen beim Autopapst. Und unser prominenter Mitfahrer saß gestern noch bei Wetten, dass auf der Couch und himmelte Megan Fox an. Comedian Ralf Schmitz steigt nachher bei uns ein. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
Einfach im Strom mitschwimmen? Einfach mit Strom fahren. Radio 1 elektrisiert.
Und natürlich sind die Sonntagsfahrer beim Radio 1 Elektroauto Selbstversuch dabei. Andreas ist ja auch schon mit einem unserer Elektrotestwagen unterwegs gewesen in der vergangenen Woche. Denn darum geht's ja bei dem Test, um die Alltagstauglichkeit von Elektroautos, so wie sie derzeit sind, mit der Infrastruktur, wie sie derzeit ist, zu testen. Und da kann sich einem schon hier und da die Frage stellen, wie wirklich zukunftsfähig ist die E-Mobilität denn? Denn Schwachstellen gibt es ja nach wie vor einige, die Akkus, das Laden, der saubere Strom, nur mal schnell aufgezählt. Das INNOTS, das Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel, beschäftigt sich auch genau mit solchen Fragen und der Zukunftsfähigkeit. Wir sprechen jetzt mit Andreas Knie, dem Geschäftsführer und Gründer des INNOTS. Hallo und herzlich willkommen im Studio.
Hallo Sonntagsfahrer, hallo.
Sie führen ja praktische Tests mit E-Autos durch und koordinieren Forschungsvorhaben auf dem EUREF Campus in Berlin. In welche Richtung forschen Sie denn? Wie müssen wir uns das vorstellen, was Sie da machen?
In alle Richtungen. Wir forschen über die technische Performance, wie wir das so schön sagen, also dass die Batterien besser halten, dass die Ladeinfrastruktur stimmt, und wir forschen vor allen Dingen über die Menschen, die diese Autos dann nutzen, denn die sollen am Ende natürlich glücklich sein und am Ende soll natürlich auch die Natur gewinnen, und dass das alles klappt, da machen wir unsere Forschung zu.
Die ganzen Schwachstellen, die kennt man doch jetzt aber, also tanken, also oder laden in diesem Fall, Reichweite der Batterie, haben Sie eben alles gesagt. Gibt's da eigentlich dann auch Bewegung durch Ihre Forschung? Muss man da noch viel weiter forschen?
Ja, es gibt immer neue Schwachstellen, aber auch die alten müssen ja genau erkundet werden. Ist es wirklich die Ladeinfrastruktur oder ist es vielleicht doch das Kabel? Ist es die Batterie oder ist es doch vielleicht der Kunde oder der Nutzer, der es nicht richtig macht, nicht richtig einsteckt? Alle diese Dinge, da kann man noch eine ganze Menge dazu zählen, die versuchen wir zu erkennen und mit der Industrie gemeinsam dran zu arbeiten, dass am Ende sie alle behoben werden.
Das ist jetzt die eine Seite nur, also der Kunde und die Infrastruktur und die Technik. Was macht denn eigentlich die Politik? Ich habe schon Leute davon reden hören, wenn die Politik nicht bald, dann knallt die ganze Sache an die Wand.
Ja, das ist richtig. Die Politik war am Anfang sehr gut, weil sie sehr viel Förderprojekte gemacht hat. Wir haben ja sehr viel Forschungsgeld auch am EUREF Campus bekommen. Die Industrie hat sehr viel Geld bekommen und damit konnte man natürlich sehr viele schöne neue technische Dinge tun. Jetzt muss man allerdings auch die Rahmenbedingungen ändern, denn wer jetzt ein elektrisches Auto kauft, der ist ja fast selbst schuld. Er zahlt fast einen dreifachen Preis. Er hat keinen Vorteil. Er kann in Berlin nicht umsonst tanken. Er muss suchen, wo er eine Ladeinfrastruktur hat. Und wenn er ein Flottenbetreiber ist, dann hat er auch keinen Vorteil. Also die Politik muss jetzt dafür sorgen, dass elektrische Autos auch einen Vorteil bekommen.
Was sie ja nicht getan hat. Sie hat das Elektromobilitätsgesetz auf den Weg gebracht Ende September. Da ist zwar, wenn das Land so beschließt oder die Kommune, das Fahren auf der Busspur erlaubt für Elektroautos, aber darüber hinaus keine weiteren Förderungen.
Genau, das ist das Problem. Erstmal ist das Gesetz noch nicht da, sondern wenn wir viel, viel, viel Glück haben, kommt es am 1. Februar. Und der Bund hat sich so ein bisschen aus der Verantwortung verabschiedet und hat das den Ländern oder den Kommunen überlassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr elektrische Autos frei parken lassen. Und wenn ihr noch mehr wollt, könnt ihr sie auch auf Busspuren fahren lassen. Das ist deutlich zu wenig.
Aber auch nochmal ganz praktisch. Sie sind Fan. Sie beschäftigen sich damit Tag für Tag. Andreas ist jetzt eine Woche Probe gefahren, kam, als er das Auto eben abstellte, an und sagte, boah, jetzt bin ich aber auch ein bisschen frust, schon anstrengend. Also das heißt, diese Probleme, die man heute heute hat, eine Ladesäule zu finden und eine, die dann auch noch frei ist. Wie sehen Sie das denn? Ist da genug Bewegung? Ist das wirklich, entwickelt sich da was oder träumen wir?
Da, wir träumen natürlich, aber es entwickelt sich auch was. Und Stress ist auch nur am Anfang. Jede neue Technik, jedes neue iPhone, jedes neue Smartphone bringt am Anfang Stress, weil ich nicht weiß, wie es geht. Dann gewöhne ich mich ein bisschen ein. Eine Woche ist ein bisschen knapp bemessen, aber nach der zweiten Woche geht das hervorragend. Wer sich ein bisschen auskennt, wer das will, der fährt in einer völlig neuen Dimension. Da ist der Kunde wirklich Feuer und Flamme dabei. Was jetzt fehlt, sind die Rahmenbedingungen. Wir brauchen natürlich noch mehr Ladeinfrastruktur, wir brauchen andere Gesetze, wir brauchen andere Bevorzugungen für elektrische Autos. Wenn das klappen täte, aber nur wenn das klappen täte, dann könnten wir wirklich in eine neue, grüne, automobile Zukunft fahren. Aber
was denn zum Beispiel? Also sagen neue Gesetze, welche, was meinen Sie? Also was müsste konkret jetzt möglichst schnell verändert werden?
Ja, wir diskutieren sofort eine sogenannte Sonderabschreibung. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Auto kaufen, müssen Sie es eigentlich auf die Hälfte runter dimmen im Wert. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Flotte haben, müssen Sie einfach die Autos, die Sie jetzt elektrisch kaufen würden, zur Hälfte abschreiben können. Dann haben Sie einen ökonomischen Wert. Auch wenn Sie Privatkunde sind, dass Sie das Auto, was dann 40 oder vielleicht 50.000 Euro gekostet hat, für sich dann einfach nur noch mit 25.000 Euro verbuchen könnten. Das wäre ein richtiger Vorteil. Das wären Steuereinnahmen, die man so gar nicht hätte. Also es würde gar kein Verlust entstehen. Es fehlt allerdings der politische Wille, das zu tun.
Wobei der politische Wille sich ja auch ausdrückte in Angela Merkels Satz, bis 2020 haben wir 1 Million Elektrofahrzeuge auf der Straße. Was, wenn man weiß, dass, keine Ahnung, 44 Millionen sowieso Autos sind, pipi kleine Zahl ist und selbst die erscheint unerreichbar. Das werden wir ja nicht schaffen.
Nee, so wie es im Moment aussieht, werden wir es nicht schaffen, weil wir brauchen, wie gesagt, andere ökonomische Bedingungen. Es muss ein Vorteil sein, ein elektrisches Auto zu fahren, denn man hat natürlich im Alltag noch mehr Sorgen. Und das heißt, es muss eine finanzielle Form der Entlastung geben. Und da wir wollen ja in Deutschland keine Prämie haben, wie das zum Beispiel in Frankreich, in Japan und in den USA sehr erfolgreich angeführt ist, müssen wir zumindest die Abschreibungskosten deutlich verringern.
Herr Knie bleibt bei uns im Studio. Radio 1 macht den E-Auto-Test. In der kommenden Woche ist die Landtauglichkeit dran. Wenn man aufs Land fährt, kommt man dann auch wieder zurück. Werden wir sehen. Und über die hakenpolitischen Entscheidungen und die Forschung an E-Mobilität sprachen wir jetzt. Kommen jetzt zu der praktischen Runde. Das heißt, wenn Sie, werte Radio 1-Hörerinnen und Hörer, vielleicht eins fahren, rufen Sie gerne an. Audienzen beim Autopapst. Falls es da wirklich Elektroauto-Probleme gibt, wäre jetzt eine schöne Möglichkeit, auch noch Herrn Knie mit hinzuzuziehen in die Audienz. Alle anderen Autofahrer mit ihren herkömmlichen Antrieben dürfen bei Problemen natürlich auch anrufen. 0331 70 99 111.
Radio 1 elektrisiert. Mehr Infos unter www.radio1.de. Audienz beim Autopapst.
Und außerdem auch noch weiter bei uns im Studio Andreas Knie vom INNOZ, dem Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel, der sich eben speziell mit dem Blick auf E-Autos da auskennt und in alle Richtungen forscht und versucht. Hallo Hermann.
Ja, hallo Patricia.
Und Sie haben tatsächlich eine Frage zu E.
Nicht eine Frage, sondern der Herr Knie hat mir also wirklich aus der Seele derartig gesprochen. Ich darf seit gestern ein Lastenrad mit einer großen Transportkiste testen, ein strombetriebenes, ne? Und es ist wirklich genau, was er gesagt hat, eine völlig neue Dimension des Fahrens, ne? Ich bin hin und weg.
Wobei, beim Fahrrad ist ja wahrscheinlich schon, warum man hin und weg ist, dass man nicht mehr selber so viel treten muss, oder?
Ja, eben, also die Dimension einfach, ne? Genau, man muss ja immer mittreten, aber halt nicht die Kraft, ne? Also man fährt, als ob man auf höchstem Tempo treten würde.
Hermann, ich empfehle Ihnen weiter Radio 1 zu hören, denn wir sprechen nachher auch noch über ein Schwerlasten-Elektrorad. Keine Ahnung, ob das dann schon so ähnlich wie ihrs ist oder noch eine Stufe höher.
Eine Steigerung ist immer möglich.
Vielen Dank für den Anruf. Tschüss.
Ja, danke euch. Ciao.
Der Radio 1-Test, Herr Knie, geht ja jetzt Richtung Land. Wir fahren ab morgen aufs Land. Und wann immer ich jetzt auf dem Land war, habe ich noch nie irgendwo eine Ladestelle gesehen. Tatsächlich. Also wie hoch ist denn die Chance, dass unser Testfahrer auch wieder zurückkommt?
Ja, die ist tatsächlich nicht so hoch. Wir haben in Gesamtdeutschland gerade, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, 4.750 Ladesäulen, die funktionieren in ganz Deutschland. In Brandenburg haben wir gefühlt vielleicht 10, 15. Wir haben ein so schönes Land, aber wir haben viel zu wenig Ladesäulen. Das heißt, hier geht jeder Pioniertätigkeit nach. Aber das hat Berta Benz damals auch gemacht. Die ist auch einfach losgefahren. Also ein bisschen Pioniergeist braucht der Elektrofahrer heute noch.
Angerufen hat auch der Lars mit einer ganz normalen Audienzfrage. Hallo?
Ja, hallo. Schönen Gruß in die Runde.
Danke.
Ja, ich eine klassische Frage. Ich fahre einen 92er Benziner Transit mit der 2-Liter Benzinmaschine und seit neuestem hat er das Problem, wenn er warm ist, springt er nicht mehr an. Im kalten Zustand macht er das perfekt.
Wie fährt er runter?
Der hat ca. 70.000 runter, also noch nicht so viel.
Wenn er im warmen Zustand nicht anspringt, im kalten aber schon, ist höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motortemperaturfühler zu konstatieren. Das heißt, der Motor oder das Motormanagement denkt, der Wagen wäre kalt, spritzt ein bisschen zu fett ein, ändert möglicherweise auch den Zündzeitpunkt und hat damit aber bei dem warmen Motor kaum eine Chance. Man muss dann also ewig lange nudeln, bis er dann anspringt, dann läuft er aber wieder völlig normal. Das heißt auf Deutsch, den Motortemperaturfühler suchen und austauschen.
Ja, hatte ich schon gemacht und darum rufe ich jetzt eigentlich an, ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt. Weil den hatte ich schon gewechselt, weil der relativ günstig zu bekommen war. Dass ich das kannst du mal schnell machen, aber kein Erfolg.
Okay, es gibt ja mehrere. Ne? Es gibt mehrere. Es gibt also einmal den fürs Kühlwasser, dann gibt es den, der direkt im Motor steckt. Dann gibt es noch einen Ansauglufttemperaturfühler. Die können alle eine Rolle spielen.
Okay.
Ja, und das ist so ein typischer Fall, wo man sich dann rantasten muss, von billig nach teuer.
Lars, machen Sie das selber?
Naja, teilweise, mit Unterstützung.
Ja, wie sieht der aus, so ein Motortemperaturfühler?
Naja, sieht so aus wie eine Schraube.
Ich frage aber Lars.
Achso. Ja. Achso. Du hast ihn ja gewechselt, Lars, du musst ja wissen, wie er aussieht.
Ja, der sieht aus im Prinzip wie so ein kleiner Tauchsieder. Mit so einem kleinen Widerstand vorne dran, so ein Messfühler, so ungefähr, was weiß ich, so 2-3 Zentimeter lang und der hat vorne so einen ganz kleinen Messfühler dran.
Kannst du das bestätigen, Andreas?
Ja, ich bin voll bei Lars.
Lars, viel Spaß. Schönen Sonntag.
Ciao, tschüss.
Tschüss. Und da ist der Uwe. Hallo Uwe.
Hallo Patricia.
Was ist bei Ihnen los?
Ich habe einen V50, Baujahr 2007 und das gute Stück hat 70.000 Kilometer gefahren, 1,6 Dieselmotor und am letzten Wochenende hat der Motor abgeregelt. Das Auto fährt bloß noch langsam. Ich war in der Werkstatt, da hat man mir gesagt, der Dieselpartikelfilter wäre defekt und will den gleich austauschen. Das soll 1.500 Euro kosten, der Spaß. Meine Frage, kann man da was anderes machen?
Du, kann man noch mal machen. 1.500 Euro für die Umwelt ist doch ein Lacher. Ja, da kommt wenigstens hin wieder Maiglöckchen raus.
Hopp.
Ich will die Umwelt retten, aber vielleicht gibt es noch eine andere Variante.
Vielleicht eine Billigvariante, die Umwelt zu retten. Genau. Gibt's auch. Und zwar müsstest du dich mal im Netz nach einem Rußpartikelfilter-Wäscheservice umsehen. Ja, man kann die Dinger natürlich ausbauen und spülen.
Das machen Werkstätten oder ist das?
Nee, das gibt Spezialisten. Also die Werkstatt müsste ihn ausbauen.
Partikelwäscheservice.
Ja.
Ehrlich?
Genau,
super, Uwe.
Waschen und legen. Ne?
Ja.
Ja. Also die Werkstatt oder du müsstest ihn ausbauen und dann da hinschicken und danach, wenn er zurückkommt, gespült und gereinigt wieder einbauen.
Oh, perfekt.
Uwe.
Ja. Wunderbar.
Schönen Sonntag.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Tschüss. So.
Wusstest du nicht, oder?
Nee, Rouge-Partikel-Wäsche-Service gefällt mir gut.
Service, mit Bügelfalte dann, ja, unterm Auto.
So, um Herrn Knie jetzt nochmal in die Runde mit einzubeziehen. Was sind denn so die Hauptprobleme, mit denen man als Elektroautofahrer dann beispielsweise auch bei Ihnen landet? Das Hauptding ist doch wahrscheinlich, ich finde nichts zum Laden.
Also erstmal haben wir gerade die Probleme, die wir gerade gehört haben, bei der Elektromobilität gar nicht mehr. Also es gibt auch eine ganze Menge Probleme, die man nicht mehr hat. Also es ist einfach ein besseres Fahren, ein schöneres Fahren. Und es ist auch ein ökologischeres Fahren. Gott, das sollte man nochmal sagen. Es gibt hin und wieder das kleine Problemchen, dass man das Batteriethema nicht lädt, dass man eben auch die Ladeinfrastruktur nicht findet. Gerade wenn man privat unterwegs ist, ist es schon schwer. Und vor allen Dingen, wenn man eine Ladesäule für eine Karte hat, dann hat man noch nicht die Garantie, dass man eine anderen Ladesäule dann auch tankt. Kann.
Woran scheitert das eigentlich? Wenn ich an die Tankstelle fahre, selbst nachts bei einer unbenutzten Tank, wo kein Personal da ist, da ziehe ich meine EC-Karte durch und da kommt Sprit raus. Warum geht das mit einer Ladesäule nicht?
Es geht noch nicht, weil sich zu viele Ladesäulenbetreiber im Moment auf dem Markt noch tummeln. Man hat noch nicht alle Gespräche abgeschlossen, aber ich sag mal, im neuen Jahr hat eine Karte die Möglichkeit, alle Ladesäulen, die man dann hat, auch zu nutzen.
Okay. Okay, kommen wir zum Abschluss zu einem, wo steht Ihr Daumen gerade, was da die Bewegung und die Entwicklung auf dem E-Bereich betrifft? Zeigt er nach oben, zeigt er eher so halb zur Seite oder nach unten?
Ja, er zeigt halb zur Seite, weil die Entwicklung an sich ist gut, die Technik ist dynamisch, insbesondere in Japan, in China, in Frankreich, in den USA, also Länder, in denen wir Konkurrenzprodukte haben, die sind sehr, sehr gut entwickelt. Bei uns fehlt es im Moment, wir hatten es eben schon gesagt, an den politischen Rahmenbedingungen. Neben dem politisch erklärten Willen, 1 Million Autos zu haben, brauchen wir jetzt andere finanzpolitische Rahmenbedingungen. Die Autos brauchen einen finanziellen Vorteil, dann können sie sich verbreiten und dann können sie uns auch retten, sozusagen in der Mobilität.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio, Dr. Andreas Knie, Geschäftsführer von Innoz. Das sagen Sie auch so, ne?
InnoZ nennen wir
InnoZ,
uns.
InnoZ, Entschuldigung. Ja, das klingt ein bisschen mehr wie Rotz.
Aber InnoZ. Vielleicht ändert man den Namen ja jetzt.
Ja.
Und der Radio 1-Versuch geht natürlich weiter. Auch in der nächsten Woche fährt wieder eine Testperson durchs Land mit dem E-Auto.
Einfach im Strom mitschwimmen? Einfach mit Strom fahren. Radio 1 elektrisiert. Kessler gegen den Rest der Welt.
Aber da ist ja sozusagen der Zuwachs an Elektroautos, da schaufelst du dir dein eigenes Grab.
Ach, glaube ich nicht.
Da hast du nichts mehr zu tun.
Jo, Patrick,
keine
ja.
Temperaturfühler, wie ich ja gerade gelernt habe. Da passiert ja gar nichts mehr, das ist nicht kaputt.
Ja, da muss man keinen Ölwechsel machen. Man muss es ja mal positiv sehen. Ja, also der Wartungsaufwand sinkt bei Elektromotoren. Ja, also man muss möglicherweise gar nicht mehr so oft in die Werkstatt, weil auch...
Wir müssen diese Entwicklung aufhalten.
Nein. Du, also bei dem Elektroauto, mit dem ich gefahren bin, war Gott sei Dank mittendrin ging auch eine gelbe Kontrollleuchte an.
Und dann konnte der Autopapst sich selber helfen.
Und da stand dann im Display Anomalie am Antrieb. Bitte suchen Sie Ihre Werkstatt.
Da hast du dich gefreut.
Und dann habe ich weitergeguckt. Man kann aber, dann stand auch noch, Weiterfahrt möglich.
Mhm.
Ja, also glaubt man nicht, dass es zu Ende ist.
Der Rest der Welt ist heute Heiko. Hallo Heiko.
Hallo.
Elektroautofahrer?
Nein.
Nein, also ein herkömmlicher Motor, der auch als solcher zu hören sein wird, Andreas. Das ist doch schon mal zumindest für deine Ohren eine beruhigende
ja, sehr richtig.
Nachricht. Heiko, wo ist der Rest der Welt? Wo sind Sie?
In Strohdehne.
Wo ist das denn?
Das am westlichsten Ende Brandenburgs.
Ist es da schön?
Ja, die Sonne scheint, die Havel plätschert, alles schön.
Herrlich, ja, muss man sich mal
vorstellen. Was haben Sie denn heute noch vor?
Ja, den Sonntag genießen, vielleicht noch eine Runde Boot fahren, mal sehen.
Am Auto wird nicht gearbeitet?
Nö, da wird nicht gemacht.
Das ist alles
so,
schön.
Andreas, du kannst übernehmen, das ist jetzt deiner.
Genau, dann sei doch mal bitte so nett und starte den Motor des Vehikels.
Ja.
Ja, sehr gut.
Klang nach groß.
War gut zu hören. Nicht?
Ja.
Wie alt ist das Auto?
Baujahr 97.
Und die Karosserieform ist wie?
Naja, so ein Fließheck, so ein Fünftürer.
Fließheck, also mit großer Heckklappe. Und ja. Die Firma des Herstellers sitzt normalerweise wo?
Ja, in Europa. Aber damit ist ja eigentlich schon gesagt, was das für ein Auto ist.
In Europa.
Also den genauen Firmensitz weiß ich nicht.
Nein, nicht also, den genauen, aber man könnte doch sagen, ist es jetzt eine asiatische oder eine deutsche oder eine
Europa.
Na, Europa, da gibt es, glaube ich.
Asien ist da.
Mehr eine deutsche.
Mehr eine deutsche.
Also. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Aber das Geräusch, das war sehr schön zu hören. Jetzt könnte Heiko nochmal die Tür zuklappen.
Genau.
Mal schnell aussteigen und.
So. Glück. Andreas, bitte. Walte. So,
pass auf, Patricia. Die Geschichte mit Europa, nicht?
Ja.
Und da habe ich ja habe ich eine weiche Stelle und diesmal nehme ich sie.
Ja.
Ja?
Das heißt, du hörst auf deinen Bauch.
Ja, genau.
Das ist die weiche Stelle.
Es gibt auch ein passendes Auto dazu.
Ja.
Ja. Das ist ein Ford Mondeo.
Ja, völlig richtig.
Heiko, hättest du das gedacht, dass er da drauf kommt, dass er das hört?
Naja, weil letztes Mal hat er auch nach dem Ursprung der Marke gefragt und da kam Amerika.
Naja, genau. Ich hörte es zwischen den Zeilen, Heiko.
Dann hast du gedacht, du machst es so ein bisschen geheimnisvoll und sagst Europa.
Naja.
Aber würdest du zu deinem Auto sagen, dass es ein amerikanisches ist? Doch bestimmt nicht, oder?
Nee, ist es nicht.
Das ist eigentlich ein deutsches.
Aber der Trugschluss kommt eben daher, weil Ford mal ursprünglich aus
genau.
den USA kam.
Alles meine Schuld. Ja.
Heiko, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir schicken Ihnen das Autobuch über den Porsche Cayenne zu. Viel Spaß beim Sonntag genießen und noch eine Runde mit dem Boot fahren.
Genau. Heiko, mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Erzähl mal kurz was.
Ja, ja. Ja. Was willst du denn diesmal hören? Die Geschichte mit meinem eben gerade frisch abgefahrenen Rückspiegel?
Ich mach hier was, such. Ja? Erzähl mal kurz.
Also, pass auf, genau. Ich komme gerade hier hin, denke, ach, endlich kann ich wieder mit meinem fossil befeuerten Oldtimer fahren und denke, wie sieht der denn aus? Rückspiegel abgefahren. Kein Zettel dran. Was ja. nun?
Gemein. Ja. Da hat man, das ist dann doof.
Das ist dann doof.
Teuer?
Und naja, ist ein elektrischer Rückspiegel, beheizt. Ne? Und man darf ja eigentlich gar nicht ohne den fahren. Aber ich habe ja Duct Tape im Kofferraum und jetzt wird's künstlerisch nach dieser Sendung.
Er ist einfach wirklich der perfekte Reparateur. Ja. Du, ich hab's gefunden.
Ach. Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Unsere sonntaglichen mobilen Nachrichten. Bußgeld für Geisterradler. Fahrradfahrer, die den Radweg auf der falschen Straßenseite benutzen, müssen künftig wieder mit einem Bußgeld rechnen. Das hat der Bundesrat beschlossen, nachdem eine entsprechende Regelung im April 2013 versehentlich gestrichen wurde. Die Höhe des Bußgeldes liegt bei mindestens 20 Euro und kann im Fall einer Sachbeschädigung auf 35 Euro ansteigen. Aus Versehen gestrichen, das klingt spannend.
Ich bin überhaupt sehr beeindruckt, dass der Bundestag da offenbar, oder der Bundesrat in diesem Fall, sich mit so wichtigen Sachen beschäftigt. Wozu braucht man Bußgeldvorschriften für Radfahrer, wenn die ohnehin machen können, was sie wollen, weil nichts geahndet wird? Ja, man müsste es schon dann auch überprüfen.
Ja. Erhöhung der Lkw-Maut ist rechtens. Das Verwaltungsgericht Köln hat eine Klage gegen die Erhöhung der Lkw-Maut von 2009 abgewiesen. Die Erhöhung sei mit dem EU-Recht vereinbar, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Judik in der vergangenen Woche. Geklagt hatten drei Speditionsunternehmen, die vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung unterstützt wurden. Und die Maut war zum 1. Januar 2009 von 13,5 auf 16,3 Cent je Kilometer angehoben worden. Wenn es nach dem Willen des Niedersächsischen Verkehrsminister geht, soll das sogar noch weiter steigen. Ja, genau, das Modell kursiert ja auch wieder. Lkw-Maut anheben und Pkw-Maut vergessen.
Ja, wäre ich auch dafür, schon alleine aus dem Umstand heraus, dass Lkws die Straßen ja deutlich stärker belasten als Pkws, also zigfach mehr durch ihre große Achslast. Und natürlich, wenn man sich schon mit Ausländermautfragen herumschlagen will, da gibt es einen nennenswerten Anteil von im Ausland zugelassenen Lkws, bei Pkws ja weniger.
Frage an den Autopapst, heißt es eigentlich LKWs und PKWs?
Umgangssprachlich sagt man LKWs und PKWs grammatikalisch richtig. Für die Germanistik studierten Prinzipienreiter sind es natürlich LKW und PKW.
Danke. Hunderte Weltpremieren auf der internationalen Automobilausstellung in Hannover. Am Donnerstag ist die 65. IAA Nutzfahrzeugemesse in Hannover nach einer Woche zu Ende gegangen. 2064 Aussteller aus 45 Ländern haben daran teilgenommen. Hauptthema war die digitale Zukunft und Vernetzung von Nutzfahrzeugen. Unter anderem wurden 40 Tonner vorgestellt, der zukünftig vollautomatisiert auf den Straßen unterwegs sein soll und als digitales Büro dienen kann. Ebenso wurden erste Techniken präsentiert, mit denen der tote Winkel bei Lkw-Fahrern minimiert werden soll. Vernetzung, vollautomatisiert, schlafen, während der Laster fährt. Das klingt ja immer total faszinierend. Was sagst du denn, wie absehbar möglich und auf der Straße sind denn solche Sachen?
Ungefähr genauso schnell wie das, was im Pkw geplant ist. Wenn die Rahmenbedingungen definiert sind.
Immer sollen die anderen schuld sein.
Naja, nee, es ist leider wirklich so. Verantwortlich ist immer noch der Fahrer im Auto. Und solange das nicht wirklich definiert ist, juristisch wasserdicht gemacht, passiert da gar nichts.
Und eine letzte Meldung. Winterreifen von O bis O, von Ostern bis Oktober. Und das heißt, jetzt sind wir wieder dran mit dem Wechseln. Wie jedes Jahr hat der ADAC auch diesmal wieder vor der anstehenden Wintersaison verschiedene Winterreifen getestet. 8 Reifen erhielten die Note gut, 23 schnitten mit empfehlenswert ab. Zu den Spitzenreitern gehören Continental und Bridgestone. Ausreichend und mangelhaft hingegen lautete das Urteil bei den getesteten Ganzjahresreifen. Diese führten zu einer deutlichen Verschlechterung der Sicherheit für den Fahrer, so der ADAC. Jetzt erinnerte ich mich, dass du doch diese Ganzjahresreifen eigentlich immer gut findest.
Genau, finde ich auch nach wie vor. Und ich bin auch der Meinung, dass man mit Ganzjahresreifen ganz wunderbar fahren kann. Juristisch einwandfrei auf jeden Fall. Die Winterreifenpflicht, die sogenannte, ist damit kein Thema mehr. Man wird also nicht mit Bußgeld belegt, wenn man Ganzjahresreifen im Winter hat. Und welche Reifen der ADAC getestet hat, weiß ich leider aus dem Kopf nicht. Es sind auf jeden Fall nicht alle gewesen. Und es gibt Ganzjahresreifen, die deutlich besser in Tests abschneiden als richtige Winterreifen.
Und es war ja auch der ADAC.
Radio 1, die Sonntagsfahrer. Laut ADAC die Lieblingssendung der Deutschen.
Die Mitfahrzentrale.
Er ist Comedian, er ist Schauspieler, er ist Moderator und er ist Buchautor. Bekannt wurde er durch Sendungen wie Die Dreisten Drei und Schillerstraße, war aber auch mal einer der sieben Zwerge. Und seine Bücher heißen Schmitz Katze, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal, Schmitz Mama, andere haben Probleme, ich habe Familie. Und jetzt, ganz neu, Schmitz Häuschen, wer Handwerker hat, braucht keine Feinde mehr. Und da drin erfährt man zum Beispiel auch, wie man in einem Drive-Thru-Baumarkt ein ganzes kleines Gartenhäuschen in ein Mini bekommt. Und dieses Wissen, das gibt er gerne weiter. Jetzt ist er bei den Sonntagsfahrern in der Mitfahrzentrale. Schönen guten Tag, Ralf Schmitz.
Einen wunderschönen guten Sonntag, herrlich.
Wie kriegt man denn ein Gartenhäuschen in Mini und wieso überhaupt fuhrst du mit einem Mini in einen Baumarkt, um mal einzukaufen?
Sagen wir mal so, ich hatte noch nicht vor, einzukaufen. Es gibt diese Baumärkte, wo man reinfahren kann mit einem Auto. Das kannte ich bis dahin nicht und ich war komplett aus dem Häuschen. Ich war völlig Feuer und Flamme. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Es war das Paradies. Ich bin da reingefahren, durch das Tor reingefahren und dachte, jetzt, ich bin gestorben und komme in den Himmel. Es war großartig.
Du warst aus dem Häuschen? Und wie hast du das Häuschen dann reingekriegt?
Ja, also nicht alleine, muss ich gestehen, beziehungsweise gar nicht. Die Jungs haben dann gesagt, okay, das findet der super hier, dieses Häuschen, das ist das letzte, das muss jetzt los, das war ein Gartenhäuschen und das muss jetzt irgendwie in den Mini. Und dann war das aber schon verpackt in verschiedene Kartons und dann haben die das da reingestopft. Den Mini konnte man danach leider wegschmeißen, aber das Gartenhäuschen hat es bis nach Hause geschafft, immerhin.
Sag mal, war es ein alter oder ein neuer Mini, nur um die Größenverhältnisse mal ein bisschen abzuchecken?
Es war tatsächlich ein alter Mini, ein alter roter Mini.
Deiner oder geliehen? Ja.
Nicht meiner, nein, geliehen.
Oh Gott, Ralf, das sind jetzt zwei Informationen.
Das war wirklich schlimm. Der Rücksitz war wirklich dann kaputt, der war kaputt und der Griff ist abgerissen, es war schrecklich.
Zwei Informationen, die wirklich nicht zu deinem Image fürsprechen. Du leihst dein Auto und gibst es total ramponiert wieder und du bist so ein Typ, der ein Gartenhäuschen kauft.
Ja, Moment, ein Gartenhäuschen, ein bisschen Spießigkeit muss sein, verstehst du, es war ein sehr schickes Gartenhäuschen, es war auch eher so ein Scherzkauf und es war runtergesetzt, das ist noch ein Ding. Und das andere ist, ich habe das Auto ja nicht so zurückgegeben. Beziehungsweise ich habe dann dabei geholfen, alles wieder in Stand zu setzen. Da kennst du mich, da vermutest du richtig, das würde ich niemals tun, um Gottes Willen.
Schmitz Katze, Schmitz Mama, jetzt Schmitz Häuschen, das scheint so einen Fortsetzungscharakter zu haben. Was kommt als nächstes? Schmitz Reisen, Schmitz Freunde, Schmitz Autos?
Ja, genau, in der Reihenfolge. Du hast es absolut richtig.
Wir machen Schmitz genau Autos. So. Also, fährst du gerne Auto?
Wahnsinnig gern.
Einprägsamste Erinnerung an deinen Führerschein?
Null Punkte.
Wirklich?
Null Fehler. Nein, Quatsch, ich hatte null Fehler. Ehrlich, ich hätte jetzt gern gesagt, lustige Anekdote, ich bin fünfmal durchgefahren, das erzählt sich besser. Aber leider, ich habe es ganz gut hingekriegt am Anfang. Ja, ich war aber auf Feuer und Flamme. Ich wollte unbedingt den Führerschein, ich wollte los, ich wollte raus von zu Hause, in die Welt und so weiter.
Erstes Auto?
Toyota Starlet. Ich habe... da sind die Grundsteine für die Karriere gelegt worden. Ohne Quatsch, Toyota Starlet, ein roter. Der war wahnsinnig schnell auf der Autobahn. Ich habe getreten, was das Zeug hält. Ich hatte den von meiner Mutter bekommen. Ich hatte den damals von meiner Mutter übernommen und dann habe ich dieses Ding quasi zu Tode geritten. Und das war, ich habe in dem Auto gewohnt. Ich war König, ich war King. Das war mein erstes Auto. Ich hatte ja sonst keine Kohle.
Was heißt gewohnt? Wie sah es denn da aus? Bett drin? Du hast da drin geschlafen?
Ja, auch. Also ja, wenn ich zu Hause rausgeflogen bin, nein, Blödsinn, das war ein Scherz. Also, aber du kennst das. Am Anfang, du lebst in der Karre, da fliegen alle Sachen durch die Gegend, du bist auf dem Weg zur Probe, dann die Cola-Dosen hinten, die stapelten sich und so weiter. Es war schrecklich. Heute, muss ich gestehen, apropos spießig von eben, heute sieht das ganz anders aus. Aber damals, das war schrecklich.
Was fährst du denn jetzt?
Das darf ich doch nicht sagen.
Warum? Nee, du sagst doch nicht weiter.
Ja, das ist klar, im Radio, du Spaßvogel. Das darf man doch nicht sagen, bist du Wahnsinn.
Okay, aber wir wissen, Ralf, du hattest mal einen roten Porsche. Und dann hattest du wahnsinnig viel Glück und der Porsche einen Totalschaden.
Ja, wahnsinnig, ne? Wahnsinnig. Ich bin aber, lustigerweise ist damals gesagt worden, zu schnell gefahren und so weiter. Wie soll man das machen, in der Kölner Innenstadt zu schnell fahren? Erzähl mir das. Und ich bin dann tatsächlich beim Anfahren hinten mit dem Arsch weggerutscht und habe mich dann dreimal vor der Oper gedreht. Ich dachte, wenn schon, dann muss es auch prominent sein, dann muss es sich auch lohnen, dann muss es auch hier auf der Hauptverkehrsstraße sein. Nicht in schöner Seitengasse. Ja, ist richtig wahr.
Beim Anfahren, das heißt aber, dass du so ein Testosteron-Gasfuß da hattest beim Anfahren.
Nee, gar nicht. Ohne Quatsch, ohne Scheiß, ich konnte wahrscheinlich nicht mit dem Ding umgehen, muss man da wahrscheinlich sagen. Also ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Gas gegeben, aber es hat geregnet wie Hulle. Und du bist an der Kölner Oper, kommst du aus der Nord-Süd-Fahrt, wie das bei uns heißt, da kommst du hoch und dann ist das so am Berg quasi. Anfahren am Berg war es nicht, so steil ist nicht, aber dann bin ich auf diesem, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, die weißen Streifen da, die Dings, um die Spurstreifen, da bin ich dann mit dem Arsch weg, Entschuldigung, und dann habe ich mich direkt gedreht.
Und du hattest also tierisch viel Glück, Auto kaputt, ja, dir ist nichts passiert.
Nichts, null passiert.
Jetzt bist du auch gerade unterwegs, du warst gestern, habe ich schon erzählt, in Erfurt, bei Wetten, dass wirklich die Tickermeldung, wenn man guckt, ist Tokyo Hotel feiern ihr Comeback und Ralf Schmitz himmelt Ur-Ex-Sex-Symbol Megan Fox an.
Ja, das ist ja auch ist absolut richtig. Also was soll es sein? Wobei, ich muss gestehen, ich hatte eben der größere Schwarm wäre Diane Keaton oder war Diane Keaton. Das war klasse. Die hat mich geküsst. Ist das ein Knaller? Diane Keaton. Also wir nehmen das als Glücksbringer. Ich glaube, das ist sowas.
Die Stelle wird nie wieder gewaschen jetzt, oder?
Nie wieder die Zähne putzen, nie wieder den Mund waschen.
Die hatte irgendwie ihren Knutabend gestern. Ach, Markus Lanz küsste sie.
Ja, also erst ihn sogar, muss man sagen, aber ich bin dann als bester Küsser des Abends immerhin von ihr benannt worden. Also das werde ich mein ganzes Leben wahrscheinlich nicht vergessen. Nein, so. Ich finde sie wirklich großartig, eine tolle Schauspielerin.
Das heißt, jetzt gerade bist du rechts rangefahren, um mit uns an dieser Stelle noch den Mitfahrercheck zu machen. 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Richtig fett ärgert mich an anderen Autofahrern,
dass sie nicht in den Rückspiegel gucken.
Auf meinem Führerscheinbild sehe ich aus wie...
mein Double vor 3 Jahren, der ist nämlich da abgelaufen und erneuert worden.
Wenn Ralf Schmitz ein Auto wäre, dann wäre er ein?
Porsche, auf jeden Fall.
Laut singen im Auto, finde ich?
Sensationell und großartig, sollte man aber vorwiegend alleine tun. Obwohl, kann auch Spaß in der Gruppe machen.
In meinem Auto sieht's aus wie?
Geleckt mittlerweile. Früher wie Hulle, wie ein Müllkorb, wie ein Mülleimer in der Jugend, aber jetzt wie geleckt. Ich bin da sehr penibel.
Ja, du bist eben der Mann mit dem Gartenhäuschen.
Jetzt entsteht vielleicht ein altes Bild. Oh. Das sind Kanten, Hilfe.
Ralf Schmitz, neues Buch heißt Schmitz Häuschen, wer Handwerker hat, braucht keine Feinde mehr. Ist jetzt gerade im September erschienen und vortragend daraus bist du auch unterwegs derzeit. Wo geht's hin?
Iserlohn. Heute geht's nach Iserlohn.
Aber am 8. und 9. November ist er mit dem aktuellen Programm aus dem Häuschen dann live hier bei uns in Berlin im Admiralspalast zu sehen. Herzlichen Dank. Danke. Vorsichtig euch. Weiterfahren.
Gib Gas, Ralf. Tschüss.
Tschüss. Damit Sie auch mal so hören, was hier passiert, während die Musik läuft, hat Andreas auch gleich erstmal im Internet gesucht nach Megan Fox, um auch ein bisschen zu himmeln und sagt, oh, ich habe hier ein Bild gefunden von Megan Fox, wie sie am Auto schraubt. Guck ich es mir an, steht da Megan Fox? Ja, irgendwo ist vielleicht auch ein Auto, aber hauptsächlich steht sie da, leicht bekleidet.
Na, sie guckt unter die Motorhaube. Mein Gott, das geht ja um Megan Fox und nicht um den Zündverteiler. Ja, jetzt hab dich mal nicht.
Ja.
Audienz beim Autopapst.
0331 70 99 111 ist die Nummer, wenn Sie eine Audienz beim Autopapst haben wollen. Das heißt, Sie stehen vielleicht ähnlich wie Megan Fox an Ihrem Auto, gucken in die Kühlhaube, aber das war's dann auch schon.
Genau. Und
Sie sehen da nichts.
Und wer dann Erster sein will, muss natürlich ein Bild mitschicken, damit ich eine Auswahl treffen kann.
Rufen Sie gerne an, so wie die Elke das getan hat. Hallo Elke.
Hallo, ihr zwei, ich grüße euch.
Sie auch gerade so in Megan Fox-Position vor dem Auto, nur so ein T-Shirt, leichter Schweiß auf der Haut, gucken Sie erotisch in die Kühlhaube.
Weniger.
So warm ist es nur auch wieder nicht, ne?
Richtig, ja.
Aber, Elke, wo drückt denn der Schuh?
Okay, also ich fahre ein Honda CRX, der ist toll, 1,6 ESI mit 125 PS, Baujahr 96, ist ein Benziner und hat ein manuelles Dach. So, und seit 3 Wochen habe ich leider das Problem, dass ich den Kofferraum nicht mehr aufbekomme, der ja nur von außen mit dem Schlüssel zu öffnen ist. Also wahrscheinlich ist irgendwas in der Schließmechanik gebrochen oder ausgehakt und ich komme halt nicht mehr ran.
Also der Schlüssel passt aber, man kann das Schloss auch bewegen, aber es tut sich nichts.
Richtig. Jetzt habe ich Internetforen gelesen und da steht dann wirklich nur drin, dass man...
Dosenöffner oder Rücklicht zerstören und...
Rücklicht einschlagen oder eben hinter dem Nummernschild ein Loch in die Karosse bohren, finde ich beides nicht so prickelnd.
Ja, aber ich hatte so vor einiger Zeit auch mal so ein Problem, allerdings nicht bei einem Honda, sondern bei einem anderen Auto. Und da war ich wirklich kurz davor, das Rücklicht zu zerstören und habe dann aber... Was habe ich gemacht? Ich habe den Schließzylinder gezogen, also mit so einem Ziehhammer den da rausgerissen quasi aus dem Heckblech und habe dann mit Hilfe eines Bildes, was ich auch im Internet gefunden habe, von dem Schließmechanismus mit einer Fahrradspeiche dann durch das dann entstandene Loch den Kofferraum aufgekriegt. Hat tatsächlich funktioniert. Ich wäre aber ohne das Schloss zu zerstören dann nicht rangekommen. Ich habe das gesamte Schloss quasi mit also sanfter Gewalt herausgerissen aus dem Blech.
Ja. Also es gibt auch wirklich da keine andere Möglichkeit.
Nee, also eine minimalinvasive ohne irgendwas zu zerstören gibt es nicht. Darf es ja auch nicht geben, sonst könnte ja jeder das Schloss öffnen. Ne?
Ja.
Also es wird wahrscheinlich keinen Weg daran vorbeiführen. Je nachdem, ich glaube, das Schloss sitzt doch im Rücklicht bei dem, oder?
Nee, es sitzt daneben.
Also in unmittelbarer Nähe?
In unmittelbarer Nähe, ja.
Okay, also dann würde ich auch die Rücklichtlösung präferieren. Vielleicht vorher mal gucken, ob man auch ein günstiges, gebrauchtes Rücklicht bekommt. Und dann mit so einem Endoskop mal gucken, wie es innen drin aussieht.
Ecke. Schönen Sonntag noch.
Viel Spaß beim Basteln. Tschüss.
Danke. Tschüss.
0331 70 99 111 für Audienzen beim Autopapst. Ich dachte, du machst einen Witz, als du das mit dem Dosenöffner gesagt hast.
Nee, aber es ist tatsächlich, also es gibt, habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon mit dem Dosenöffner ein Auto aufgemacht, also eine Tür aufgemacht.
Hallo, Lars.
Ja,
was
hallo.
Was bei Ihnen?
Was bei mir ist gar nichts. Ich hatte eigentlich noch eine Frage zur Elektromobilität.
Ja.
Jetzt wurde ich nochmal zurückgerufen und
Okay. Habe
jetzt offensichtlich die Möglichkeit, da nochmal eine Frage zu stellen.
Dann mach.
Jetzt bin ich einfach die Treppe hoch gerannt, deswegen bin ich ein bisschen außer Atem. Okay, also, mich hatte vorhin noch interessiert, weil mir das immer ein bisschen wenig beleuchtet scheint. Also der Kollege hat ja, oder der Experte sozusagen für die Elektromobilität hat davon gesprochen, dass man natürlich lokal oder beziehungsweise politische Rahmenbedingungen erstmal gesetzt werden müssen, damit das Ganze interessant wird für Endnutzer, also ökonomischer Nutzen und so weiter. Was mich jetzt technisch noch interessieren würde, wäre die Frage, wie sieht's denn eigentlich mit der Gesamtbilanz aus? Das heißt also, man braucht ja auch nicht nur politische Rahmenbedingungen, sondern auch so technische Rahmenbedingungen. Das heißt, die Kraftwerke, die heute zur Verfügung stehen, sind ja in erster Linie Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke und ein Teil auch regenerative
weißt du die Anteile ungefähr? Also Atomkraft geht ja in Deutschland jetzt deutlich zurück. Das sind, glaube ich, bloß noch 12 oder 14%. Yep. Erneuerbare Energien haben wir, da war ich selber überrascht, inzwischen schon 25%. Und damit ist es fast genauso viel. Jetzt im Frühjahr war es sogar mal mehr, als was Braunkohle als Brennstoff macht. Also natürlich geht das nicht 1, 2, 3 hops, nicht? Aber wenn...
Nee, das ist klar. Ja. Aber mich würde natürlich... Also man muss es ja... Deutschland ist ja ein Land und das Ganze... Also wir sehen es sicherlich auf Deutschland bezogen. Aber interessant wäre ja, wenn man es... wie sieht es aus, wenn man es europäisch betrachtet? Und wie sieht es aus, wenn man es dann auf der anderen Seite noch global betrachtet?
Naja, schlecht. Und schlecht sieht es aus. Ganz schlecht. Also wenn man da jetzt fragt, wie viel CO2 emittiert denn der Strom, den ich jetzt hier gerade für mein Auto brauche, sieht es schlecht aus. Ja, da kann man ebenso gut auch wieder Diesel fahren.
Richtig. Und wenn ich jetzt mit meinem Auto unterwegs bin, also ganz praktisch, und bin eben hundertprozentig elektrisch unterwegs, ist dann mein Wirkungsgrad irgendwie, wie ist das eigentlich?
Ja, der Wirkungsgrad.
Mehr oder weniger CO2 als.
Also ich breche es jetzt mal runter, um die Sache ein bisschen zu beenden. Ja. Wenn man mit einem durchschnittlichen Elektroauto fährt, dann kosten die 100 Kilometer 4 Euro. Ja.
Ja.
Und wenn man das dann hochrechnet mit dem Strompreis und der Kilowattzahl, die dann entsteht, und dann kommt man auf einen CO2-Wert, der ungefähr so auf 60% dessen liegt, was gerade die besten Verbrennungsmotoren hinkriegen. Also es ist der richtige Weg, es ist noch nicht perfekt und damit lassen wir es erstmal.
Lars, okay, danke für den... Tschüss.
Danke, tschüss.
Und wir beschäftigen uns ja auch noch die nächsten Wochen weiter mit der Radio 1. Elektroautoversuch geht weiter und wir gucken uns gleich mal ein Elektrofahrrad an, aber ein besonderes, da könnten...
Könntest du mitfahren, vorne?
Fünfmal ich könnte da sogar drauf sitzen. So viel hält das aus.
So leicht ist die.
Und jetzt geht es bei den Sonntagsfahrern um das Elektroschwerlastenrad. Ja, das klingt nach was. Elektroschwerlastenrad heißt nicht Fahrrad für Übergewichtige, sondern im Grunde Fahrrad ersetzt Laster. Denn diesen Ärger kennt in Berlin vermutlich jeder, auch in anderen Großstädten. Zwei Spuren gibt es, aber die eine ist eigentlich immer zu voll geparkt und zugestellt von LKW und Lieferwagen und Transportern, die in zweiter Reihe stehen, um mal kurz auszuladen, einzuladen, umzuladen, was auch immer. Muss nicht sein, dachte sich der Energiespezialist Martin Seisler, gründete die Firma Velogista und erfand das Elektro-Schwerlastenrad. Schönen guten Tag, Herr Seisler.
Ja, guten Tag, hallo.
Räder mit so riesen Kindertransportkisten vorn und hinten kennt man, typische Christiania-Lastenrad auch, Rikschas für Touris auch bekannt. Was unterscheidet denn Ihr Rad von denen?
Also wir sind einfach angetreten zu sagen, mittlerweile kann man durch die guten Elektromotoren, die es für Fahrräder gibt, da hat es eine große Entwicklung gegeben, und auch durch einige Hersteller jetzt von größeren Lastenrädern sind wir in der Lage, eben auch in der Größenordnung zu transportieren, wie man das bisher nur mit Autos und Transportern konnte. Also sprich ganz konkret 250 Kilogramm. Und man kann eine Europalette auch hinten reinschieben, wenn man Gabelstapler hat. Und das Volumen ist sozusagen 1,6 Kubikmeter.
Nun hat Patricia eben sehr schön bildhaft gesagt, es könnte wie so eine Lastrikscha, muss man sich das vorstellen. Es ist ja zweispurig. Die Hinterachse hat ja zwei Räder. Braucht die nicht auch Platz, wenn es ausgeladen wird? Steht da auch in der zweiten Spur, oder?
Nein, also wir treten ja auch dafür an, eben diese zweite Reihe zu helfen, zu eliminieren auf Dauer, weil wir ja in der Lage sind, ganz oft auch direkt zu den Geschäften hinzufahren, beziehungsweise auch in die Lager reinzufahren, dadurch, dass wir so klein sind und auch keine Emissionen und keinen Lärm emittieren. Insofern trifft uns dieses Problem relativ wenig. Und nochmal von der, wie das insgesamt aussieht, das ist richtig, das Grundmodell ist sozusagen, sieht aus wie eine Rikscha, vorne ein Rad, hinten zwei. Und hinten ist dann eben eine sehr große Ladefläche. Also muss schon, ich sag mal, es ist deutlich was anderes als ein Fahrrad mit 2,90 Meter Länge, 2 Meter hoch und 1 Meter breit.
Darf das eigentlich noch auf dem Radweg fahren oder ist das straßenpflichtig?
Nein, das sind Fahrräder. Also die Straßenverkehrsordnung definiert da keine, also sie definiert schon eine Breite, aber zum Beispiel die Höchstbreite für ein Fahrrad ist 2 Meter. Da sind wir mit 1 Meter noch deutlich drunter. Es gibt auch keine Höchstlänge, die ein Fahrrad haben darf. Insofern sind wir Fahrräder und dürfen auf Straßen fahren, aber dürfen auch auf Radstreifen und Radwegen fahren.
Jetzt freue ich mich ja über jeden Laster und Transporter, den Sie da aus der zweiten Reihe sozusagen ersetzen. Ich frage mich nur immer noch, wie denn? So Laster kommen noch von weit her meistens. Das ist ja mit dem Fahrrad dann doch sehr mühsam. Also was transportiert ihr denn dann eigentlich?
Das stimmt, aber es ist ja auch so, es gibt ja auch jede Menge Verkehr innerhalb Berlins. Und da kann man ja auch erstmal anfangen. Also andere Länder sind da auch schon deutlich weiter, muss man sagen. Also gerade viele europäische Länder, wenn man jetzt an Spanien oder auch England oder so denkt, da gibt es teilweise zum Beispiel am Rand von der Innenstadt schon so eine Art Umverteilungslager. Das heißt, da fahren LKWs ran und dann wird es eben mit größeren Elektrolastenrädern in der Innenstadt verteilt. Damit lösen wir sozusagen auch dieses lange Distanzenproblem, weil es stimmt, wir können halt nur 25 km/h schnell fahren und deswegen sind für uns lange Distanzen nicht das Richtige, sondern die Feinverteilung, also dass viele Stops in der Innenstadt, ich sag mal so alle 500 Meter, jeden Kilometer, das ist es, wo das Lastenrad eben auch dann wirtschaftliche Vorteile hat.
Wie weit reicht denn dann eine Tankfüllung zu einer Batteriefüllung? Kommen Sie da über einen Tag damit?
Also wir haben es noch nie voll ausgefahren in dem Sinne, also nicht, dass wir jetzt 10 Stunden oder 12 Stunden unterwegs gewesen wären, aber 80 Kilometer kommen wir auf jeden Fall damit.
Und was sagen die potenziellen Kunden? Also gibt es Unternehmen, die sagen, ach, na endlich, gibt's so ein Ding, her damit.
Ja, also man muss dazu sagen, wir fahren ja schon seit Februar und haben 30 Kunden bis jetzt ist uns noch keiner abgesprungen. Also ich kann nur sagen, was die Kunden halt sagen, wie bisher Transporte, wie die funktionieren, wenn die halt Kurierdienste nutzen oder auch mit den Paketdiensten, ist halt, die sagen, unsere Waren werden nicht gut behandelt. Das ist so das eine. Die Fahrer sind nicht freundlich, sie sind nicht verlässlich. Und das sind halt auch so Ansatzpunkte, wo wir sagen, da können wir dadurch, dass bei uns die Fahrer eben mit Mindestlohn vergütet werden und auch Anteilseigner werden können der Gesellschaft, also der Genossenschaft, können wir einfach auch einen besseren Service bieten. Und dazu können wir auch noch sagen, okay, wir haben keinerlei Feinstaubemissionen, keine CO2-Emissionen, keinen Lärm und wir verbrauchen weniger Platz. Also es ist eigentlich eine rundum glücklich Veranstaltung, was wir da anbieten.
Fahrrad wird zum Laster, das ist die Zukunft, dachte sich Martin Seisler. Ab Oktober sollen auch noch in Crowdfunding kampagniert, sagt man das so? Nö. Zwei weitere Räder gebaut werden, das heißt demnächst noch öfter in Berlins Stadtbild vermutlich zu sehen. Velogista heißt das dazugehörige Start-up-Unternehmen und wir sagen herzlichen Dank. Schönen Sonntag noch.
Ihnen auch. Dankeschön.
Tschüssi.
Audienz beim Autopapst.
Eine schnelle Runde helfen ist jetzt noch angesagt und die Birgit hat angerufen. Hallo.
Ja, hallo. Grüßen Sie beide. Ja, ich habe eine Frage und zwar, ich fahre einen Caddy Diesel, Baujahr 2006-07 und der macht seit einiger Zeit beim Anfahren so ein Quietschegeräusch. Da war ich jetzt schon zweimal mit in der Werkstatt. Das erste Mal, weil ich bei der Inspektion war und sagte, da gibt es auch so ein kleines Geräusch, wenn man anfährt. Und er sagte, er hat nichts gehört. Das ist jetzt aber in mehreren Wochen immer intensiver geworden. Und jetzt bin ich extra nochmal deswegen in die Werkstatt gefahren. Und dann sagte er wieder, also der war eine zweite Werkstatt, sagte, er hat nichts gehört. Dann habe ich gesagt, jetzt setzen Sie sich mal rein, ich fahre mal an. Und dann fuhr ich an und dann quietscht. Und dann sage ich, man muss das schon ein bisschen couragiert anfahren und nicht nur so ganz langsam.
Frech!
Und jedes Mal, wenn man das tut, dann quietscht es eben auch.
Ja.
Und er sagte, er wüsste jetzt gar nicht, wo er da anfangen soll, weil es sei sicher nicht der Keilriemen.
Naja, der hat ja keinen Keilriemen mehr. Aber er damit ist,
ja, gut.
Damit ist man nahe dran. Der hat einen Multirippenriemen, das ist Patrizias Lieblingswort. Mhm. Und
Multirippen,
ja, viele Rippen. Ne? Also und ursächlich ist wahrscheinlich die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle, die den Riemen antreibt letzten Endes. Und die hat einen Ruckdämpfer, also die besteht eigentlich aus zwei Scheiben. Eine ist direkt auf der Kurbelwelle, dann gibt es so ein Elastomer-Gummi und da drauf sitzt dann die eigentliche Riemenscheibe und dieses Gummi ist gerissen und rutscht durch sozusagen und das hört man quietschen. Da muss also eine neue Riemenscheibe rauf. Wahrscheinlich.
Birgit.
Ah ja, das ist schon mal ein sehr guter Tipp.
Und wunderbar. Immer schön couragiert anfahren.
Genau. Weiter so, Birgit. Tschüss.
Ja gut, vielen Dank dann auch und noch einen schönen Sonntag.
Ebenso, tschüss. Hier ist dann die Jutta. Hallo Jutta.
Hallo.
Auch Sie fahren couragiert an?
Ja. Wenn es nach meinen Kindern geht, ja. Also
okay.
Immer.
Aha, die Kinder sind damit zufrieden oder wollen sie es noch couragierter?
Nee. Also ich könnte langsam kürzer treten.
Ah, okay. Gut, ja. Aber darüber reden wir jetzt nicht, sondern über?
Ich habe Probleme mit meinem Beifahrer-Airbag. Ich habe einen 5er Golf und da hatte ich letztens die Babyschale drin, ne? Mhm. Vorschriftsmäßig ausgestellt.
Ja.
Und dann habe ich ihn wieder angestellt später und seitdem zeigt der Computer an Airbag-Fehler.
Okay. Was war denn das für eine Babyschale?
Wie?
Na, also eine große, schwere.
Babyschalen sind diese Kindersitze, wo ein Baby drin liegt. Die haben eine Normgröße.
Für Kleine, ne? Genau. Zum Liegen drin.
Okay, es kann nämlich sein, dass die Babyschale die Sitzbelegungserkennungsmatte.
Die Babyschale ist ja nicht mehr drin.
Ja, aber als sie drin war, die war ja angeschnallt, festgeschnallt, dass die Sitzbelegungserkennungsmatte durchgepiekt hat, also beschädigt hat.
Mhm.
Ja, und dass deswegen jetzt das System sagt, Moment, ich kann nicht erkennen, ob da einer sitzt oder nicht, Fehler.
Mhm.
Also das ist jetzt eine denkbare Lösung, ja, denn normalerweise geht da gar nichts kaputt.
Ja.
Und der hat aber so eine Matte, das weiß ich aus eigener Erfahrung, und die müsste dann eben erneuert werden, was eklig ist.
Toll.
Ja.
Ja, gut.
Jutta, wie alt ist denn das Baby?
Jetzt ein Jahr. Aber als ich es drin hatte, ist ja schon ein paar Monate her.
Ja, das liegt ja auch nicht an, das liegt eher daran, eben an dem Fett. Man schnallt ja die Schale dann fest, damit sie eben nicht wackelt, nicht?
Ja.
Und das wird wahrscheinlich die Ursache sein. Also ich würde mich jetzt nochmal in eine Werkstatt wenden mit der Vermutung, Sitzbelegungsmatte, und die sollen das mal durchmessen. Das können die. Mit dem VW-Diagnosecomputer kann man die ansteuern.
Okay.
Ja?
Ja.
Also viel Erfolg.
Schönen Sonntag.
Ja, für euch auch. Ne? Mhm.
Danke. Tschüss. Was für eine Babyschale.
Naja, du, ich brauchte...
Das Bild nochmal.
Ja. Und du kennst natürlich alle Babyschalen aus dem Kopf.
Ich kenne alle Babyschalen und weiß, wie sie angeschnallt werden. Da kannst du verzweifeln.
Na, Gott sei Dank bist du bei mir. Ja?
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.